Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das, vielleicht nicht ganz jugendfrei ist.
Sexualität im Mittelalter. Und ich muss sagen, da räumen wir heute mit einigen Mythen auf.
Nämlich mit dem Bild, dass das Mittelalter komplett prüde und lustfeindlich war?
Dieses Bild kennen wir alle. Die finstere Epoche, in der niemand über Körperliches sprach, alles unter dicken Gewändern versteckt, die Kirche als strenger Wächter über jede Regung.
Dabei zeigt ein Blick in die historischen Quellen etwas völlig anderes. Da gibt es eine erstaunliche Fülle an Material, das sich ganz explizit mit Sexualität beschäftigt.
Und damit meine ich nicht irgendwelche versteckten Randnotizen. Fangen wir mal mit den Bußbüchern an. Die stammen aus dem Frühmittelalter und waren im Grunde, wie erkläre ich das am besten, interne Handbücher für Priester.
Leitfäden für die Beichte. Und diese Bußbücher enthielten systematische Fragenkataloge, auch zu sexuellen Themen.
Die Idee dahinter war, wenn du als Priester die richtigen Fragen stellst, erfährst du auch die Sünden, die der Beichtende vielleicht verschweigen würde. Da wurde nach Stellungen gefragt, nach Zeitpunkten, nach...
Nach allem, was man sich vorstellen kann. Das waren detaillierte Kataloge.
Und das Aufschlussreiche daran, diese Fragen sind für uns heute Fenster in die gelebte Realität. Denn wenn etwas explizit abgefragt wurde, dann wohl, weil es auch vorkam.
Die haben sogar einen regelrechten Moralkalender geführt. Sonntag war tabu. Mittwoch, Freitag und Samstag galten je nach Region als heikel. Große Fastenzeiten sowieso. Zusammengerechnet blieben da oft nur 2 bis 5 Tage im Monat übrig.
Und wenn man noch Schwangerschaft und Stillzeiten dazu rechnet, schrumpft dieses Fenster in manchen Monaten sogar noch weiter.
Und trotzdem haben die Menschen natürlich gelebt, wie sie wollten. Sonst bräuchte man ja keine Bußbücher.
Eben. Das waren keine theoretischen Überlegungen, das war Reaktion auf die Praxis.
Aber es gab ja nicht nur die kirchlichen Texte, auch die Literatur des Mittelalters.
Da denkt man natürlich an...
Natürlich, die Carmina Burana, die sind ja berühmt berüchtigt.
Und das Decamerone von Boccaccio, der Rosenroman. Die Minnesänger besangen Liebe eher idealisiert, höfisch. Mit Körperlichem wurde man expliziter in der Vagantenlyrik, etwa in den Carmina Burana.
Das ist wichtig. Die Sprache war oft metaphorisch, verschlüsselt. Aber wer zwischen den Zeilen lesen konnte, verstand sehr genau, worum es ging. Die verschiedenen Autoren der Carmina Burana, Vaganten, Studenten, aber auch Kleriker, die waren alles andere als zurückhaltend.
Und dann haben wir noch die medizinischen Schriften. Die eröffnen eine ganz andere Perspektive.
Weil sie das Thema von der wissenschaftlichen Seite anging?
Unter anderem, aber vor allem, weil sie stark von arabischen Gelehrten beeinflusst waren. Avicenna zum Beispiel oder Constantinus Africanus, der im 11. Jahrhundert arabische medizinische Texte ins Lateinische übersetzte.
Die hatten im arabischen Raum ein viel weiterentwickeltes medizinisches Wissen. Und das floss dann ein in europäische Schriften über Gynäkologie, Schwangerschaft, Fruchtbarkeit.
Diese Werke behandelten auch sexuelle Gesundheit ganz offen. Und das führte zu einem interessanten Spannungsverhältnis.
Zwischen Kirche und Wissenschaft?
Die Kirche predigte Enthaltsamkeit und Kontrolle der Begierden. Aber manche medizinischen Texte argumentierten, völlige Unterdrückung ist ungesund.
Ein Konflikt, der sich durch das gesamte Mittelalter zieht. Was dabei auffällt, diese Quellen existieren überhaupt nur, weil Sexualität kein Tabu war. Zumindest nicht so, wie wir heute oft annehmen.
Man sprach darüber, in der Beichte, in der Literatur, in medizinischen Abhandlungen, nur eben auf unterschiedliche Weise.
Mit unterschiedlichen Absichten. Die Bußbücher wollten regulieren, die Literatur unterhalten, die Medizin heilen. Und zusammen ergeben sie
ein vielschichtiges Bild.
Die Quellen zeigen uns nicht die eine Wahrheit über mittelalterliche Sexualität, sondern viele Perspektiven.
Und einige davon sind überraschend offen. Wenn man die Carmina Burana liest, da geht es schon ziemlich zur Sache.
Wobei wir heute natürlich durch eine moderne Brille schauen. Was wir als offen empfinden, war damals vielleicht ganz normal. Oder eben bewusst provokant.
Vaganten, die gegen den Klerus sticheln, das war Teil des Spiels. Die Quellen zeigen, dass Menschen im Mittelalter genauso vielschichtig mit Sexualität umgingen wie wir heute.
Mit Regeln, mit Tabubrüchen, mit Widersprüchen. Und wir haben mehr Material dazu, als viele denken.
Bei den Quellen haben wir ja gesehen, wie viel Material es gibt. Aber wer hat eigentlich die Regeln aufgestellt? Da kommen wir zu den großen Theologen.
Augustinus und Thomas von Aquin?
Die beiden prägen das mittelalterliche Denken über Sexualität wie kaum jemand sonst. Augustinus, also der aus dem 4., 5. Jahrhundert, der sah in der Lust eine direkte Folge des Sündenfalls.
Die Idee, dass körperliches Begehren grundsätzlich problematisch ist.
Und Thomas von Aquin griff das später auf, systematisierte es weiter. Der Grundgedanke war, körperliche Begierden müssen kontrolliert werden, zugunsten des geistigen Wachstums. Das klingt erstmal nach totaler Ablehnung.
Aber so einfach war es nicht, oder?
Eben nicht. Denn dieselbe Kirche, die Lust als problematisch ansah, musste ja auch anerkennen, ohne Sexualität keine Fortpflanzung, keine neuen Gläubigen. Also entwickelte sich ein differenziertes Regelwerk, könnte man sagen. Thomas von Aquin war es, der das später präzisierte. Unterschied zwischen erlaubter und unerlaubter Sexualität.
Und der entscheidende Rahmen war die Ehe.
Innerhalb der Ehe galt Sexualität als natürlich und notwendig, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Es musste der Fortpflanzung dienen. Die Moralpredigten waren da sehr konkret.
Wie konkret?
Es gab verbotene Zeiten, Fastenzeiten, hohe Feiertage. An denen war Sexualität nicht erlaubt. Die Idee, sich an fruchtbaren Tagen der Frau zu orientieren, das war nicht Teil der mittelalterlichen Lehre. Aber wenn schon körperliche Vereinigung, dann bitte mit dem Ziel, Kinder zu zeugen.
Das heißt, es gab quasi einen theologisch korrekten Kalender für...
Genau, für den ehelichen Verkehr. Dabei galten nicht prokreative Akte wie Oralverkehr, Analverkehr als Sünde, Verhütung auch, alles verboten. Wobei es über Vorspiel und sowas unterschiedliche Meinungen gab. Aber der eigentliche Akt sollte auf Fortpflanzung ausgerichtet sein.
Aber wie streng wurden diese Regeln wirklich durchgesetzt? Das ist doch die entscheidende Frage.
Und da wird es interessant. Die offizielle Lehre war das eine. Aber die gelebte Praxis? Die Bußbücher zeigen ja gerade durch ihre detaillierten Fragen, dass die Menschen sich nicht immer daran hielten. Sonst bräuchte man diese Fragen nicht.
Also ein klassischer Fall von...
Also der klassische Gegensatz von Theorie und Praxis. Die Kirche predigte Kontrolle, aber die Menschen lebten ihr Leben.
Ah, und dann kommt noch der Widerspruch zur Medizin dazu.
Richtig, und das ist einer der zentralen Punkte. Auf der einen Seite die Theologie, die Unterdrückung forderte, auf der anderen die Medizin, die genau davor warnte.
Ein echtes Spannungsfeld. Kirche sagt Kontrolle, Medizin sagt nicht übertreiben mit der Kontrolle.
Und beide Seiten hatten Autoritäten, auf die sie sich beriefen. Die Kirche, ihre Kirchenväter, die Medizin, ihre arabischen Gelehrten.
Für die Menschen muss das verwirrend gewesen sein. Zwei Autoritäten, zwei verschiedene Botschaften.
Wobei die Kirche natürlich die größere Macht hatte. Aber diese medizinischen Gegenstimmen zeigen, dass es keine monolithische Meinung gab. Es wurde diskutiert, argumentiert.
Und innerhalb der Ehe gab es dann auch noch Abstufungen. Die Quellen sprechen ja nicht nur von erlaubt oder verboten, sondern auch von
gutem und schlechtem Sex. Das ist wichtig. Manche Autoren betonten sogar die Wichtigkeit gegenseitigen Genusses.
Wirklich? Das klingt überraschend progressiv.
Es gab Anleitungen, wie Männer ihre Partnerinnen stimulieren sollten. Der weibliche Orgasmus wurde durchaus diskutiert. Manche glaubten sogar, er sei wichtig für die Empfängnis.
Also nicht nur Pflichterfüllung, sondern auch Aufmerksamkeit für die Partnerin.
Bei manchen Autoren zumindest. Das Bild ist eben nicht schwarz-weiß. Die offizielle Lehre war streng, aber daneben existierten differenziertere Stimmen.
Was dabei bemerkenswert ist, die Kirche versuchte, Sexualität zu regulieren und dokumentierte dadurch gleichzeitig, was die Menschen tatsächlich taten.
Die Verbote erzählen uns oft mehr als die Erlaubnisse. Wenn etwas explizit verboten werden musste, dann wohl, weil es praktiziert wurde. Und jetzt kommen wir zu dem, was trotz aller Verbote tatsächlich praktiziert wurde.
Hier wird es wirklich konkret. Denn die Quellen, besonders die Bußbücher, dokumentieren ja gerade durch ihre Fragen, was vorkam. Anal- und Oralverkehr, manuelle Stimulation, unkonventionelle Stellung, alles wurde abgefragt, also gab es das auch.
Und zwar nicht als seltene Ausnahme. Die Detailtiefe der Fragen zeigt, dass Priester darauf vorbereitet werden sollten, diese Praktiken in der Beichte zu erfragen.
Es gibt sogar vereinzelte Hinweise auf, sagen wir, Hilfsmittel, Sexspielzeug. Aber da ist die Quellenlage dünn, das sollte man vorsichtig einordnen.
Was wir sicher wissen, im Kontext der Prostitution wurden verschiedene Dienste angeboten, die über das Übliche hinausgingen. Um den Vorlieben der Kunden zu entsprechen.
Was mich bei der Recherche am meisten überrascht hat, die Körperpflege. Konkret die Schamhaarentfernung.
Gibt es dazu Belege?
Dokumentiert ist es durchaus, besonders bei Frauen in höheren Schichten und wohl auch bei Prostituierten. Es gab regelrechte Rezepte in heilkundlichen Handbüchern, Dampfbäder, Pasten mit Arsen oder Kalk, Zupfen. Wie verbreitet das in der breiten Bevölkerung war, ist aber unklar.
Das klingt aufwendig.
War es wohl auch. In manchen Kreisen und Regionen galt ein haarloser Körper als jugendlich und rein. Ob das ein allgemeines Ideal war, ist aber fraglich. Im Mittelmeerraum war es verbreiteter. Da kam der islamische Einfluss dazu. Im Norden weniger.
Das ist interessant, weil diese Ideale ja zyklisch wiederkehren. Wir denken oft, Enthaarung sei ein modernes Phänomen, aber...
Die Geschichte wiederholt sich. Im Umfeld von Badehäusern und vielleicht auch Bordellen wurde wohl auf Körperpflege geachtet. Ob da systematisch Enthaarungsdienste angeboten wurden, ist aber nicht belegt.
Als Teil des Angebots?
Vielleicht als Service, um Schönheitsidealen zu entsprechen. Ähnlich einem Friseurbesuch, nur intimer. Aber wie gesagt, konkret belegt ist das nicht.
Und dann ist da noch das Thema Verhütung. Da denkt man ja oft, das sei eine moderne Erfindung.
Weit gefehlt. Der Wunsch nach Familienplanung existierte auch im Mittelalter. Und die Menschen versuchten, ihn mit den verfügbaren Mitteln umzusetzen.
Was gab es da?
Also es gab Kräutermischungen, die oral eingenommen wurden, dann...
Oder vaginal eingeführt. Die medizinischen Schriften enthielten regelrechte Rezepte dafür.
Dazu mechanische Methoden, Schwämme, klebrige Substanzen auf dem Muttermund, aber das war seltener. Und dann natürlich der Klassiker.
Coitus interruptus?
Wohl eine der verbreitetsten Methoden, obwohl die Wirksamkeit begrenzt war. Und die Kirche sah das kritisch. Die sogenannte Verschwendung von Samen galt als Sünde.
Das Spannungsfeld wieder. Der praktische Wunsch nach Verhütung gegen die kirchliche Lehre.
Und dann gab es noch die magische Seite. Amulette zum Beispiel. Oder Gebete zu bestimmten Heiligen, die angeblich vor Empfängnis schützen sollten.
Das vermischt sich dann mit dem Volksglauben.
Die Grenzen zwischen Medizin, Magie und Religion waren fließend. Eine Frau könnte ein Kräutermittel nehmen, ein Amulett tragen und gleichzeitig zur Heiligen beten, alles mit demselben Ziel.
Was wieder zeigt, wie pragmatisch die Menschen mit diesen Fragen umgingen. Das Muster kennen wir ja inzwischen. Offizielle Lehre hier, Alltag dort.
Die Quellen dokumentieren beides, die Verbote und die Praktiken, die trotzdem existierten. Das macht diesen Quellenbestand so wertvoll.
Man bekommt ein Bild davon, wie Menschen wirklich lebten, nicht nur wie sie leben sollten.
Die Verhütung ist ein gutes Beispiel. Die Kirche sagte Nein, die Medizin lieferte Rezepte und die Menschen entschieden selbst.
Wobei wir natürlich nicht wissen, wie effektiv das alles war. Manche Pflanzen haben tatsächlich hormonähnliche
Wirkungen. Andere waren wohl eher Wunschdenken. Aber der Versuch war da.
Der Wunsch nach Kontrolle über den eigenen Körper. Ein sehr menschlicher Wunsch, der sich durch alle Epochen zieht.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Jetzt kommen wir zu den gesellschaftlichen Strukturen. Prostitution zum Beispiel, die war im Mittelalter weit verbreitet, besonders in den Städten.
Und sie wurde toleriert, das ist wichtig zu verstehen. Offiziell war sie natürlich nicht erwünscht, aber die Obrigkeit sah sie als notwendiges Übel.
Die Idee dahinter? Wenn unverheiratete Männer ihre sexuellen Bedürfnisse nicht irgendwo ausleben können, dann gefährden sie ehrbare Frauen. Also besser kanalisieren.
Ein pragmatischer Ansatz.
Es gab verschiedene Formen. Bordelle, Frauenhäuser. Das waren oft städtisch regulierte Einrichtungen. Und dann noch die freie Prostitution.
Und die Frauen wurden kenntlich gemacht?
Durch Kleiderordnungen. Prostituierte mussten bestimmte Farben tragen oder durften bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen. Auch religiöse Symbole waren ihnen teilweise verboten.
Um sie von ehrbaren Frauen abzugrenzen.
Die Gesellschaft wollte die Grenze sichtbar machen. Wer war verfügbar, wer war geschützt. Das war auch eine Form von sozialer Kontrolle, könnte man sagen.
Und diese Kontrolle zeigt sich auch beim Thema Homosexualität. Da wird es allerdings komplizierter.
Gleichgeschlechtliche Handlungen waren offiziell verboten und wurden teils hart bestraft. Das ist die eine Seite.
Aber die gelebte Realität?
War differenzierter. Die Praxis variierte stark. Je nach Ort und Zeit gab es einerseits harte Strafen, andererseits auch stillschweigende Duldung, wenn es diskret blieb.
Also wieder die Spannung zwischen offizieller Norm und
praktischer Duldung. Die Gesellschaft sah weg, solange niemand es ihr unter die Nase rieb.
Was mich dabei interessiert, männliche und weibliche Homosexualität wurden sehr unterschiedlich behandelt.
Männliche Homosexualität galt als weitaus bedrohlicher. Und das hat mit den Geschlechterrollen zu tun.
Weil ein Mann, der die passive Rolle
einnahm, seine Männlichkeit in Frage stellte. Er machte sich zur Frau in den Augen der Zeit. Das war eine Überschreitung der fundamentalen Ordnung.
Während lesbische Beziehungen weniger im Fokus standen als männliche.
Wurden auch verurteilt, allerdings. Das klingt vielleicht überraschend, aber Penetration mit Instrumenten galt als besonders schwer, machte es aber nicht erst zur Sünde. Schon die Handlungen selbst galten als sündig.
Die Grenzen wurden also sehr eng definiert.
Und das führt uns zu den Geschlechterrollen insgesamt. Die waren strikt. Männlich und weiblich. Mit unterschiedlichen Rechten, Pflichten, Erwartungen. Abweichungen wurden meist scharf sanktioniert.
Aber es gab Ausnahmen?
Da gibt es einen bemerkenswerten Fall aus dem Jahr 1388 in Konstanz. Katharina aus Rothwil, die später als Hans Hall lebte und sogar eine Frau heiratete. Eine Person, die zwischen den Geschlechtern existierte.
Und wie reagierte die Gesellschaft?
Erstaunlich pragmatisch. Nicht in allen Fällen, aber es gibt Dokumentationen, die zeigen, wenn jemand funktionierte, seinen Platz in der Gemeinschaft hatte, dann konnte die Gesellschaft das akzeptieren.
Das widerspricht dem Bild der völlig rigiden Geschlechterordnung.
Zeigt aber auch, dass Pragmatismus oft wichtiger war als Ideologie. Die Menschen im Mittelalter waren nicht so eindimensional, wie wir manchmal denken.
Übrigens gab es auch kulturelle Unterschiede. Bei den Wikingern etwa waren die Geschlechterrollen teilweise anders definiert.
Inwiefern?
Da spielte körperliche Stärke und Kampffähigkeit eine andere Rolle. Frauen konnten unter bestimmten Umständen Rechte ausüben, die anderswo in Europa eher unüblich waren.
Das zeigt, wie wichtig es ist, nicht vom Mittelalter zu sprechen, sondern von verschiedenen mittelalterlichen Kulturen.
Jede mit eigenen Normen, eigenen Grauzonen.
Und überall diese Spannung. Die offizielle Lehre auf der einen Seite, die komplexe Realität auf der anderen. Menschen haben schon immer Wege gefunden, mit starren Systemen zu leben. Oder um sie herum.
Wenn wir jetzt zurückblicken auf alles, was wir besprochen haben, was bleibt als Erkenntnis?
Für mich ist es diese eine zentrale Einsicht. Das Mittelalter war nicht das prüde, lustfeindliche Zeitalter, als dass es oft dargestellt wird.
Die Quellen zeigen ein viel differenzierteres Bild. Menschen haben gelebt, geliebt, Regeln befolgt und gebrochen, wie in jeder Epoche.
Und das Bemerkenswerte daran? Wir wissen das, weil die Kirche selbst so akribisch dokumentiert hat. Die Bußbücher, die Moralpredigten, die theologischen Abhandlungen. Sie alle versuchen zu regulieren, was offensichtlich praktiziert wurde.
Das ist das Paradox. Die Institutionen, die Sexualität kontrollieren wollten, haben uns gleichzeitig die Quellen hinterlassen, die zeigen, wie vielfältig die Realität war.
Um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Offizielle Lehre auf der einen Seite, gelebte Praxis auf der anderen. Und dazwischen Menschen, die ihren Alltag navigiert haben.
Mit Kompromissen, mit Umwegen, manchmal mit erstaunlichem Pragmatismus.
Und das gilt nicht nur für Sexualität. Es ist eine Grundlektion für Geschichtsbetrachtung überhaupt.
Inwiefern?
Wir neigen dazu, vergangene Epochen zu vereinfachen. Das finstere Mittelalter, die prüden Viktorianer, die freizügigen 60er. Aber sobald man in die Quellen schaut,
dann wird es sofort kompliziert.
Menschen waren schon immer menschlich. Mit all den Widersprüchen, die das mit sich bringt.
Die Frage ist ja auch, woher kommen diese vereinfachten Bilder? Wer hat ein Interesse daran, das Mittelalter als rückständig darzustellen?
Oft waren es spätere Epochen, die sich abgrenzen wollten. Die Renaissance, die Aufklärung. Sie definierten sich teilweise dadurch, dass sie das Mittelalter als dunkel und unterdrückt darstellten.
Und dieses Bild hat sich
bis heute gehalten. In Filmen, in der Popkultur, im allgemeinen Geschichtsbewusstsein.
Dabei zeigt die Forschung längst ein anderes Bild, wenn man bereit ist, es zu sehen.
Ja, und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Geschichte ist nie so einfach, wie wir sie uns gerne vorstellen.
Was mich persönlich an diesem Thema interessiert, es geht um grundlegende menschliche Erfahrungen. Begehren, Kontrolle, Intimität, gesellschaftliche Normen. Das sind Themen, die uns heute genauso beschäftigen wie vor 800 Jahren.
Die Antworten mögen sich ändern. Die Fragen bleiben.
Und wenn wir die Vergangenheit verstehen wollen, müssen wir bereit sein, genau hinzuschauen. Nicht nur auf die offiziellen Dokumente, sondern auf die Zwischenräume.
Auf das, was zwischen den Zeilen steht. Auf die Verbote, die zeigen, was praktiziert wurde. Auf die Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
Ich denke, das macht Geschichte so lebendig. Sie ist nie abgeschlossen, nie eindeutig. Jede Generation entdeckt neue Facetten.
Und stellt neue Fragen an alte Quellen.
Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Ich hoffe, wir konnten ein paar Mythen entkräften und zeigen, dass das Mittelalter vielschichtiger war, als viele denken.
Wer sich weiter mit solchen Themen beschäftigen möchte, dem sei der Blog auf battlemerchant.com empfohlen. Da findet ihr noch viele weitere interessante Artikel zur Geschichte.
Und natürlich das Sortiment, falls ihr selbst Geschichte erleben wollt. Ob im Reenactment, beim LARP oder einfach aus Begeisterung.
Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.